Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Nicht jeder empfindet das gerade so, dass das Leben leicht ist. Und darum bete ich, dass das, was du uns geben kannst heute Morgen, dass das unser Leben leichter macht. Nicht im Sinne von simpler oder einfacher, aber ich bete, dass etwas von deiner Kraft in das Leben reinkommt, das uns beflügelt. Nicht nur uns, sondern die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir bitten in dieser Weise um dein Reden. Amen. Vorhin habe ich gedacht, als ich dem Hirschhausen da zuhörte, man muss sich ganz schön konzentrieren, um ihm zu folgen. So, was er sagt, ist gar nicht mal so unkompliziert. Ich habe das abspielen lassen, weil er davon spricht, dass wir Flow oft eintauschen gegen, wie hat er das genannt, dieses zerstückelte Leben. Wir opfern den Flow auf dem Altar der Dringlichkeiten. Und dass Konzentration auf weniger eher die Chance hat, uns Flow erleben zu lassen. Corinne hat eben gesagt, auf was wir uns konzentrieren wollen in der CC dieses Jahr. Netzwerke leben, weil wir wissen, die Kirche ist nur so stark wie ihre Beziehungen. Das Buch lesen, weil wir glauben, die Kirche ist nur so stark, wie sie Inspiration von oben bekommt. Und die Stadt lieben jetzt, ist der dritte Punkt. Darum geht's heute. Und auch da, ich hoffe auf Konzentration in diesem Bereich, die Stadt lieben. Das brauchen wir, weil das einer der sehr, sehr wichtigen Punkte ist, wenn man sich den Auftrag der Kirche so überlegt, wofür ist sie eigentlich da? Die Stadt lieben. Aber wir wünschen uns darin eine gewisse Leichtigkeit, nicht Krampf. So, ich hoffe, dass das passiert, so vielleicht auch mit dieser Predigt, dass wir ja manchmal vielleicht an eine Grenze gehen, aber nicht darüber hinaus, wie Hirschhausen das sagt. Okay, die Stadt lieben. Ich habe einen Text dazu ausgewählt als Grundlage. Der ist sehr bekannt, der ist auch nicht schwierig zu verstehen. Das ist nicht der Grund, warum ich ihn ausgewählt habe, dass man ihn leicht versteht, sondern weil er sehr zentral ist, ein sehr zentraler Abschnitt einer sehr zentralen, eigentlich der zentralen Rede Jesu. Und er sagt Grundlegendes zu diesem Thema, die Stadt lieben, oder in diesem Text ist es mehr die Welt lieben. Matthäus 5, 13 bis 16, das ist aus der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist die große Rede, die von Jesus überliefert ist. Hält sie vor einer großen Menschenmenge, irgendwie auf einem Berg sitzend, Hügel vielleicht. So, jetzt habe ich gerade gesagt, dass er zu einer großen Menschenmenge redet. Das stimmt auch. Das Wichtige ist aber, wenn man diese Bergpredigt hört, dass man weiß, die Rede ist adressiert an seinen Jüngerkreis, sein Team, seine Leute, die um ihn rumsitzen. Also alle hören zu, was er seinen Leuten sagt. Das muss man wissen. Und das ist wichtig für heute. Also im übertragenen Sinne meint er damals diese Gruppe von Leuten, die zu ihm gehören, heute uns, die Kirche, die Leute, die sich um Jesus sammeln. Und mir geht es um diesen bekannten Abschnitt vom Salz und vom Licht. Aber bevor ich sie vorlese, um euch dieses Feeling noch ein bisschen näher zu bringen, das damals vielleicht herrschte, schauen wir einen kleinen Clip. Auch dort hält jemand eine Rede. Auch dort ist diese Rede gerichtet an sein Team, seine Leute, die er um sich schart. Aber eine große Menge hört zu, einfach weil eine Kamera dabei war und man nachher zuhören könnte, so wie ihr jetzt gleich zuhören könnt. Ihr kennt das auch. Es ist das Jahr 2006 in einem kleinen Raum vor einem wichtigen Ereignis. 2006 war das in der Kabine vor dem Spiel Argentinien-Deutschland. Das Spiel wird enden 5:3 für Deutschland in diesem legendären Elfmeterschießen und Deutschland zog dann ins Halbfinale ein. So, Klinsmann, um das klarzustellen, ist nicht Jesus. Das macht schon sein Dialekt unmöglich. Aber was er da macht in dieser Kabine, hat schon mit dem zu tun, was Jesus hier macht in der Bergpredigt. Er sagt seinen Leuten, wer sie sind. Er sagt seinen Leuten, wer sie sind. Ich lese das vor. Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. So, letzten Sonntag bin ich so Vers für Vers durch diesen Bibeltext gegangen. Das mache ich jetzt hier nicht. Denn die Aussage dieses Abschnitts ist eigentlich sehr simpel. Das können wir relativ schnell erfassen. Und das ist so ähnlich einfach wie das, was Klinsmann seinen Jungs mit auf den Weg gibt. Also, ich habe gedacht, wir machen das heute ein bisschen anders. Ich gehe kurz durch diesen Text, halte fest, was sagt er eigentlich? Und dann übertrage ich das in so drei Schritten auf unser Leben heute. Okay, also Jesus, er sagt, ihr, und denkt daran, er meint da seine Leute, sein Team, ihr meine Kirche, ihr seid Salz und ihr seid Licht. So, Salz hatte damals einen anderen Wert als heute. Salz war wertvoll, das kriegte man nicht für 39 Cent irgendwo im Edeka. So, es war wertvoll und zwar, weil es Lebensmittel haltbar machte. Man salzte irgendwelches Fleisch oder was weiß ich und es blieb länger haltbar. So, Jesus will hier also nicht sagen, ihr oder wir heute sind das Salz in der Suppe der Welt. Also die Kirche macht irgendwie Würzburg so ein bisschen würziger oder so. Was wäre Würzburg ohne die Kirche? Das ist nicht das, was er sagen will. Sondern er will sagen, die Welt braucht euch, so wie man Salz braucht. Ihr bewahrt sie vor dem Vergammeln, ja, vor dem Verderben. Und das Bild vom Licht ist klarer. Licht, wo Licht ist, da ist es hell, wo keins ist, ist es dunkel. Also ihr macht die Welt hell, ihr gebt ihr Orientierung. So, das ist das eine. Jesus sagt seinen Leuten, wer sie sind. Salz und Licht. Dann sagt er noch was. Wenn ihr das nicht seid, wenn ihr das nicht seid, ja, dann wird es ein bisschen frustrierend. Ich weiß gar nicht, ob Salz wirklich seine Kraft verlieren kann. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Damals konnte es das wohl, weil es kein reines Salz war. Es war vermischt mit anderen Stoffen. Gips, habe ich gelesen, war da sogar mit drin. Und dann kann das wirklich passieren, dass Salz wohl irgendwie seine Kraft verliert, fade wird. Was wird man machen mit Salz, was seine Kraft verliert? Es wird entsorgt. Telefonieren hier drin ist schwierig. Aber bestellen Sie einen schönen Gruß von uns. Also ich weiß nicht, ob Salz heute seine Kraft verlieren kann. Vielleicht auch. Damals konnte es das wohl. Und was man dann machte, man musste es wegschmeißen. Es war nicht zu retten. So, also wenn ihr nicht lebt, was ihr seid, die harte Aussage ist mal ganz ehrlich, dann braucht man euch nicht. Dann braucht die Welt die Kirche nicht und sie wird sie entsorgen. So, wenn das Licht nicht mehr leuchtet, das ist natürlich Quatsch. Licht, also wenn Licht da ist, dann leuchtet es. Wenn es nicht mehr leuchtet, dann ist es ausgeschaltet. Deswegen sagt er auch nicht, wenn das Licht kaputt gegangen ist oder so, sondern er sagt, Leute, das macht doch keinen Sinn, Licht anzuschalten und unter einen Deckel zu stellen. Oder eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann sich nicht verstecken, man muss sie sehen. So, also Licht gehört qua Amt dahin, wo es den Raum beleuchtet. Verstecktes Licht ist gelöschtes Licht. Und das Fazit, das er daraus schließt, ist, ihr müsst leuchten, Leute, ihr müsst salzen. Ja? Das ist eure Bestimmung und da macht er das ganz zum Schluss konkret. Die Leute sollen eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Salz und Licht sind also die guten Taten und das Ziel ist, Menschen finden durch das, was ihr tut, wieder in Kontakt mit Gott. So, das ist eigentlich der Text. Das ist nicht schwer zu verstehen. Was meint er wohl? Was meint er? Ich möchte jetzt in drei Schritten so ein bisschen überlegen, was bedeutet das für uns? Wie kann dieser Text irgendwie etwas werden, was mein Leben verändert? Was bedeutet es für dich, sofern du dich als Teil der Kirche fühlst, verstehst? So, erster Punkt. Jesus sagt, ihr seid es. Klinsmann in der Kabine, ne? Der macht ja vor allem das. Ihr seid es, Jungs. So, seiner Mannschaft das Gefühl geben, dass sie die Geilsten sind, dass sie überhaupt gewinnen werden, dass er an sie glaubt. Er gibt da auch ein paar taktische Anweisungen, wenn ihr aufgepasst habt, ne? Arne, man kennt ja die Spieler heute gar nicht mehr so richtig, ne? Arne soll Tevez, ich muss ja nachgucken, wer dieser argentinische Spieler ist, seinen Atem spüren lassen. Sie sollen das Ding zumachen, zusammen mit Metze und PR und immer in Bewegung bleiben und solche taktischen Dinge. Zubeißen, aggressiv, aber diszipliniert. So, aber grundsätzlich geht es da nicht nochmal in dieser Situation um eine Erklärung, wie sollte ich es genau machen. Grundsätzlich geht es kurz vor einem Spiel, vor allem um das, der Mannschaft Selbstvertrauen einhauchen. Ihr zu sagen, wer sie sind. Ihr seid die Argentinien-Zerleger, ihr seid die Halbfinalisten, ihr seid die disziplinierten Deutschen und ihr habt den Capitano, unsere Geheimwaffe und. So, jetzt sind sie fällig, ich schwör's so. Seid euch also bewusst, wer ihr seid und was ihr könnt. Und Jesus sagt seinen Leuten hier sowas Ähnliches. Sicher nicht mit diesem Pathos. Und sicher vielleicht auch nicht unterschwellig mit dem Gedanken, ich hoffe wirklich, dass ihr es seid. So. Jesus sagt seinen Leuten, wer sie sind. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht von der Welt. Ihr sollt euch nicht anstrengen, damit ihr das seid, sondern ihr seid das. Seid euch mal bewusst, ihr seid das. Flow wird entstehen, wenn ihr einfach lebt, was ihr seid. Und jetzt stelle ich mir das so vor, da sitzen 12 kleine Fischerjungs, das waren nicht alles Fischer, aber ich verallgemeinere jetzt mal, 12 einfache Jungs da, mit um ihren leidenschaftlichen Trainer drumherum und Hunderte hören zu, wie er ihnen sagt, ihr seid es. Ihr seid es. Diesem kleinen Häufchen vorversammelter Presse quasi. Ihr seid die, die die Welt vor dem Untergang bewahren. Man könnte sagen, das klingt fast ein bisschen lächerlich. Das klingt von außen betrachtet auf jeden Fall, wenn man sich die 12 da vorstellt. Und mancher würde sagen, wenn man sich die Kirche vorstellt und ihr sagt, sie ist das Licht der Welt, sie bewahrt die Welt vor dem Untergang. Jesus peitscht hier auch nicht einfach eine Mannschaft auf, ne? Und sagt, das bläue ich Ihnen jetzt mal so ein, ob das die Wahrheit ist, objektiv. Das ist vorm Spiel nicht so wichtig. Hauptsache, sie glauben an sich. Das ist nicht das, was Jesus hier macht. Jesus meint das tatsächlich. Ihr seid das. Freunde, wer, wenn nicht ihr? So, jetzt wüsste ich gerne, wie sich das für Ohren anhört von jemandem, der hier ist und der sich nicht mit der Kirche identifiziert. Hier sind garantiert Leute, die sagen, Kirche und ich, nun ja. Also, du identifizierst dich nicht mit der City Church oder auch nicht mit der anderen Kirche. Du würdest dich auch nicht Christ nennen. Wie muss das in deinen Ohren klingen, wenn du das hier hörst? Eigentlich müsstest du den Eindruck haben jetzt, das ist ein Stückchen überheblich, wie Christen aufgrund dieser Worte jetzt ja über sich selber denken oder über sich selber denken sollen. Wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz der Erde. Ist das eine gesunde Selbsteinschätzung? Ich lasse das mal so offen. Fakt ist, oder mindestens glaube ich das zu sehen, dass die Christen tatsächlich ein Stück weit dieses Selbstverständnis verloren haben. Das ist auch eine pauschale Aussage, trifft nicht auf jeden, aber ich empfinde, die Kirche sieht sich weitgehend in einer Krise. Ne? Mitglieder laufen ihr weg. Die Medien kritisieren sie für ihre altmodischen Moralvorstellungen oder werfen ihr Weltfremdheit vor oder so. Die Gesellschaft, so empfindet man, setzt ihre Hoffnung natürlich nicht auf die Kirche. Ist jetzt auch ein bisschen pauschal. Aber in der Regel erwartet man das nicht von der Kirche. Deswegen glaube ich irgendwie, die größte Zahl der Leute, die sich Christen nennen, denen ist ihre eigene Identität, das, was sie sind, fast ein bisschen peinlich. Und sie fühlen sich vielleicht so wie die Jünger. Ich stelle mir vor, wie die Jünger da sitzen, Jesus redet und der ein oder andere schielt mal so nach hinten und hat so den einen sagt sowas wie, ja, Leute, wenn er das sagt, klingt das immer so krass. Wir sind eigentlich ganz normal, ehrlich. Salz und Licht wird ja auch überbewertet. Keine Sorge, wir werden die Welt nicht... So, ne? Ich glaube, die Kirche hat weitgehend Angst, nicht gemocht zu werden. So, ich glaube, das ist ein bisschen ein Selbstverständnis von vielen Christen. Und ich stelle mir Jesus vor, wie er sagt, jetzt brauchen wir eine Auszeit. Jetzt nimmt er seine Leute in den Kreis da. Ich weiß nicht, wie heißt dieser Kreis, wo man sich so die Ärmel auf die Schultern legt und so in die Mitte guckt, ne? Und er sagt ihnen nochmal, Leute, ihr seid das Salz der Erde. Und ihr seid das Licht, glaubt das mal. Diese Welt braucht euch verzweifelt, ob sie es nun weiß oder nicht. Das seid ihr. Auf unserer Homepage steht auf der ersten Startseite ein Satz, den der Papst bei seinem Amtsantritt gesagt hat. Jetzt bin ich nicht katholisch, aber ich finde genial, was er da gesagt hat. Die Kirche lebt und die Kirche ist jung und sie trägt die Zukunft der Welt in sich. Sie trägt die Zukunft der Welt in sich. Das ist schon eine selbstbewusste Aussage. Und es passt zu dem, was Jesus hier sagt. Ihr seid das Licht der Welt. So, ihr seid es, war der erste Punkt. Der zweite, wenn nicht. Wenn nicht. Ich habe eben gesagt, in manchen Ohren muss ich das ein bisschen lächerlich anhören oder arrogant, was ich sage. Jesus sieht diese Möglichkeit durchaus auch, dass das, was die Kirche so über sich denkt und von sich sagt, nicht der Realität entspricht. Er sagt, wenn ihr das nicht seid, dann braucht euch die Welt nicht. Wenn ihr die Welt nicht heller macht, dann seid ihr so wichtig wie ein Scheinwerfer, den man unter einen Deckel steckt. Ob er dann leuchtet oder nicht darunter, ist eigentlich wurscht für die Welt. Oder wenn ihr die Welt nicht besser macht im Sinne von lebendiger, frischer, ich weiß nicht, wie man die Wirkung des Salzes so richtig übertragen soll, haltbarer, dann wird man euch entsorgen, zertreten. Nicht, das ist keine Drohung Jesu, sondern das ist einfach die logische Folge, was dann passiert. Wenn ihr eine Kirche seid oder ob ihr eine Kirche seid, die Welt braucht, das wird sich daran messen, ob durch euch eine positive Kraft in diese Welt reinfließt, die letztlich Gottes Kraft ist. So, in dieser WM-Kabine da ist klar, um was es geht. Wofür sie da sind, diese 12, 11 und die anderen auch, ne? Wenn ihr auslebt, was ihr könnt, ja? Oder wenn ihr nicht auslebt, was ihr könnt, dann sind wir raus hier aus dem Turnier. Das gibt hier keine Rückrunde, K.O.-System. Die Mannschaft ist da, um zu gewinnen. Und dafür muss sie auch raus aufs Spielfeld. Also eine Nationalelf, die da drin sitzen bleibt, weil sie es so nett findet da drin, ist keine Nationalelf. Und die Kirche, die Gemeinschaft der Christen hat so eine Tendenz, sich in der Kabine wohlzufühlen. Sie hat eine Tendenz, wie es jede andere Gemeinschaft auch hat übrigens, das ist erstmal was ganz Normales, sich nach innen zu fokussieren, zu orientieren. Das kannst du auf jedem Schulhof beobachten, wenn sich irgendwo eine Clique bildet, weil irgendeiner eine gute Idee hat oder so ein bisschen der Anführer ist und die anderen gruppieren sich da drum, dann grenzt man sich relativ schnell auch von den anderen ab, auch so ein bisschen räumlich. Man hat so seine Ecke, wo man sich immer trifft. So. Also dieses Wir-Gefühl einer starken Gruppe lebt auch, nicht nur, aber auch aus der Abgrenzung gegenüber den anderen. Und das kann einer Kirche, auch einer jungen Kirche, durchaus passieren. Am Anfang ist da ein klares Ziel, für die WM-Mannschaft ist es der Titel, ne? Für eine Kirche ist es ein Ziel, diese Welt zu verändern, etwas von Gottes Kraft in diese Welt reinzubringen, Menschen Hoffnung zu geben, das. Da ist eine starke Vision, ein Auftrag und Leute sammeln sich darüber, bilden ein Team, nennen es City Church. Und ein Wir-Gefühl entsteht und wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesem Sog nach innen erliegen, der ganz normal ist, den jede Gruppe mit der Zeit entwickelt. Plötzlich verbrauchst du mehr Kraft für dich selbst, für die Gruppe selbst, als nach außen geht. Plötzlich denken wir in Kategorien von wir und die anderen. So, beim Fußball muss das natürlich so sein, das funktioniert das Spiel nicht, aber bei einer Kirche darf es nicht so sein. Plötzlich schaut jeder nach innen und nur noch wenige nach außen. Und plötzlich ist man gerne in der Kabine. Und der Schweißgeruch, der manchmal stört, den kann man auch sich irgendwie noch schönreden. Also Jesus, als er seinen Leuten sagt, wer sie sind, sagt ihnen nicht, Petrus, Jakobus, Metze, ihr seid Licht füreinander. Füreinander, helft euch irgendwie den Weg durch diese dunkle Welt zu finden. Er sagt auch nicht, ihr seid Salz füreinander, haltet zusammen, dann verlängert ihr euer Haltbarkeitsdatum und seid eine starke Team auch in 100 Jahren noch. Sondern er sagt, ihr seid das für die Welt, für die anderen. Und wo ihr das nicht für die anderen seid, da seid ihr nicht mehr, was ihr seid. So, darum haben wir diesen Slogan, Kirche im Kino,
ein bisschen geändert in Kirche für die Stadt. Wir sind auch Kirche im Kino. So wie eine Fußballmannschaft auch in einer Kabine sitzt. So. Aber hier drin, bei dem, was wir jetzt gerade machen, sind wir vielleicht am wenigsten Kirche für die Stadt. Also, natürlich, 300 Leute sitzen hier, treffen sich in einem halbwegs öffentlichen Gebäude. Das ist schon nicht nix. Das hat vielleicht auch eine gewisse Wirkung nach außen. Vielleicht bist du deswegen hier, weil das eine gewisse Wirkung hatte. So, aber eigentlich kann man sagen, morgen früh, wenn diese 300 Leute hier wieder ihr Leben in dieser Stadt leben, sind sie viel mehr Kirche für die Stadt als jetzt gerade. Das hier ist die Kabine, morgen ist das Spielfeld. Und das Eigentliche geschieht nun mal auf dem Spielfeld. Also, wenn nicht, dann ist die Kirche nicht Kirche. So, dritter Punkt. Es kann. Eigentlich sagt Jesus genau genommen, es muss. Er sagt, genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Nur, ich habe da auch zuerst stehen gehabt, es muss. Und dann habe ich gedacht, wenn ihr 10 Minuten lang jetzt noch es muss anschaut, dann geht uns der Flow verloren. Ich ahne das schon, dass ihr nachher nicht fröhlich nach Hause geht. Einfach, weil es Menschen gibt, die dazu tendieren, sich von Pastoren schlechtes Gewissen einzureden zu lassen. Und das ist nicht das, was ich will. Dass wir nach Hause gehen und sagen, ich muss. Obwohl Jesus recht hat, natürlich muss es. Er hat immer recht. Aber ich habe gerade gedacht, ich nenne es jetzt mal, es kann ein Sommermärchen werden. Mir geht es darum, dass wir den Blick verändern und den Blick für die Auswirkung bekommen, die wir haben können. Und zwar dann, wenn wir uns bewusst sind, was wir sind, wer wir sind, Salz und Licht. Und wenn wir so bewusst leben. Was entstehen könnte, ist ein Sommermärchen. Etwas, das man dieser kleinen Mannschaft damals nicht zugetraut hätte vor der WM. Es wurde nicht der Titel, aber gut. Etwas, was du dir vielleicht selbst jetzt auch nicht zutraust, was man auch dieser Gruppe hier nicht zutraut. Diese Leute spielten sich damals in den Flow. Und das wünsche ich mir für dieses Jahr. So, ich habe die Predigt ja genannt, die Stadt lieben. Und Liebe ist eigentlich das, was die Kirche ausleben muss. Jesus nennt es gute Taten. Gute Taten. Eine Kirche, 300 Leute, die jedes Jahr, jeden Tag, oder die ein Jahr lang, jeden Tag, diese Stadt lieben würde, also damit sind natürlich die Menschen in dieser Stadt gemeint, ne? Die das irgendwie praktisch machen würde, Gefühl ist auch noch nicht genug, irgendwie praktisch machen würde, die würde Salz sein in dieser Stadt. Die würde Leben erhalten, gesünder machen, fördern. Die würde Licht sein. Da, wo wir wären, wäre es etwas heller. Sie würde Salz und Licht sein, das heißt nichts anderes, sie würde diese Stadt prägen. So, jetzt habe ich überlegt, wie kann ich euch oder mich mit so ein bisschen motivieren? Und ich habe überlegt, wo fängt das an, die Stadt zu lieben? Womit fängt das eigentlich an? Und jetzt habe ich ein paar Bilder. Ich war ein bisschen zu faul, sie mir noch in guter Qualität zu holen von dem, der sie gemacht hat. Ich dachte, das passt jetzt schon für euch. Schaut euch einfach kurz die Bilder an. 15 Stück oder 20. Just a waste of energy, and she's just wasting my time. So why don't we get together and we could waste everything tonight, and we could waste, and we could waste it all. Yeah, and we could waste, and we could waste it all. And I don't pretend to know what you know, nah, nah. Now please don't pretend to know what's on my mind.
already knew everything that everybody knows, we would have nothing to learn tonight. And we would have nothing to show tonight. Oh, but everybody thinks that everybody knows about everybody else. Nobody knows anything about themselves, 'cause they're all worried about everybody else. Yeah, yeah.
Also ich habe mich gefragt, was ist eigentlich meine emotionale Beziehung zu dieser Stadt, in der ich da lebe? Und du kannst dich das mal fragen oder von mir fragen lassen. Würdest du sagen, dass du Würzburg liebst? Ist ja zweifellos nett, die Stadt, auf den ersten Blick, zweiten auch. Vielleicht bist du hier geboren und du sagst, ich will nie hier weg. Vielleicht bist du hier geboren und sagst, ich muss hier raus. Vielleicht lebst du auch noch nicht lange hier, studierst hier, kommst vom Land, bist kein Stadtmensch, alles viel zu groß und anonym. Oder du sagst, viel zu provinziell und kleinstädtisch. Findest du die Würzburger spießig manchmal? Oder genießt du den Fluss und die Biergärten im Sommer und die Weinfest? Magst du fränkischen Wein? Magst du das Afrika-Festival? Ist nicht das Oktoberfest, ne? Kiliani. Magst du das Airport oder die Mainpost? Also, was ist deine emotionale Beziehung zu dieser Stadt, zu den Franken an sich? Die Mentalität. Ich habe auch gedacht, magst du den Bürgermeister? Oder die Leute, die in deinem Stadtteil neben dir wohnen? Magst du die? Ich glaube, deswegen habe ich die Bilder gezeigt und so komische Fragen jetzt gestellt. Ich glaube, um eine Stadt zu prägen, Salz und Licht zu sein, das fängt irgendwie damit an, eine emotionale Beziehung zu dem zu haben, was da um mich herum ist. Mir bewusst zu werden, was bedeuten mir diese Stadt und diese Plätze und diese Menschen eigentlich? Ich glaube, dass diese Stadt eine Kirche braucht, die ihr Herz an diese Stadt verloren hat. Eine Kirche oder eine Christenheit, die so denkt, ich sehe viel in dieser Stadt, was nicht in Ordnung ist und das muss sich ändern. Und deswegen, ich glaube nicht, dass dadurch Flow entsteht oder gar ein Sommermärchen. Es ist etwas anderes, ob jemand den Schmerz empfindet über das, was nicht okay ist, weil er diese Stadt so liebt und ihre Menschen ins Herz geschlossen hat. Also, ich will sagen, Flow ist, ich glaube, das ist etwas, fängt mit etwas Emotionalem zwischen dir und dieser Stadt an. Und vielleicht, mich hat mal jemand ernsthaft gefragt, ein intelligenter Mann, der hat gesagt, okay, Christoph, wie viele Leute hast du in deiner Kirche, die bereit sind, für Würzburg zu sterben? Ja, ich wusste nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Es mag auch eine sehr provokante, übertriebene Aussage sein, aber was er sagen wollte, wie viele lieben diese Stadt von Herzen? Kennt ihr sie überhaupt, eure Stadt, hat er auch gefragt. Kennt ihr ihre Stärken, ihre Schmerzen, ihre Geschichte? Vielleicht könnte die Predigt bei dir einfach nur die Auswirkung haben, dass du mit anderen Augen durch die Stadt gehst oder dass du mal in die Stadtbücherei gehst, dir ein Buch ausleihst über Würzburg und dich informierst oder ins Heimatmuseum gehst oder was. Die Stadt und ihre Menschen lieben könnte so anfangen. Oder indem du deinen Nachbarn, den du bisher immer nur freundlich zugenickt hast, einfach mal fragst, wer er eigentlich ist und was er so macht. So. Also da könnte es anfangen. Und dann ist natürlich Salz und Licht sein etwas Konkretes, ne? Etwas mehr als nur ein nettes Gefühl. Jesus meint, ihr sollt diese Welt prägen, diese Stadt prägen. Impact ist das, was ich finde, cooles Wort im Englischen dafür. Ich finde, dass die Deutschen haben kein Wort, was das so stark ausdrückt, diesen Einfluss oder diesen Abdruck, den man irgendwie hinterlassen kann. Impact. So, und Impact hast du sowieso. Den hast du sowieso. Einfach weil du bist. Du gehst morgen früh ins Büro oder irgendwo anders hin und wenn du nicht hingehen würdest, würde der Montag für deine Mitarbeiter anders verlaufen, als wenn du hingehst. Hoffentlich verläuft er schlechter, wenn du nicht kommst. So. Also du hast immer eine Wirkung auf deine Umwelt. Die Frage ist, bist du dir bewusst, wer du bist, wenn du diese Stadt prägst oder nur die Menschen, die um dich rum gerade sind? Wenn du dir bewusst bist, wer du bist, dann kannst du das Büro heller machen oder salziger. Ich erzähle euch drei kurze Beispiele, wie das aussehen kann. Jemand, den ich kenne, für den sieht das so aus. Er fliegt in die USA und dort gibt es eine Zwischenlandung und er muss umsteigen in einen anderen Flieger und noch irgendwie 2 Stunden weiterfliegen. Jedenfalls, die Situation ist die, sie sitzen jetzt endlich mit den Fluggästen in diesem Flugzeug, haben schon eine lange Reise hinter sich, sind ziemlich platt und jeder denkt nur noch, ja, nur noch diesen einstündigen Flug, dann sind wir endlich da. Und dann hebt der Flieger nicht ab, weil vorne an der ersten Reihe, da wo man so ein bisschen mehr Beinfreiheit hat, ein sehr lang geratener Mann steht und Stewardess diskutiert, er habe einen Platz hier reserviert und er will hier einen Platz und hier gibt es aber keinen mehr. Irgendwie Fehlbuchung oder was immer. Und das hält die ganze Mannschaft aus und man spürt in dem Flugzeug diese Stimmung, diese kriselige Stimmung, diesem langen Menschen dort vorne gegenüber und der Pilot kann erst abheben, wenn der sitzt. Ne? Und plötzlich steht ein Mann in der ersten Reihe auf, ganz still, ohne was zu sagen, geht an dem langen Mann vorbei, durch die Reihe nach hinten, setzt sich auf einen freien Platz. Und das Flugzeug gibt ab. Und was er jetzt, den ich kenne und von dem ich erzähle, gemacht hat, und das ist so ein kleines Beispiel für Einfluss. Er hat diesen Mann, der aufgestanden ist, ganz still und leise da vorne, nachher, nach dem Flug getroffen und ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, ich habe gesehen, was Sie da eben gemacht haben und ich möchte Ihnen Danke sagen und meinen Respekt sagen und ich glaube, Jesus hätte an Ihrer Stelle genau dasselbe gemacht. Und er sagt dann so, er beschreibt so das Gesicht dieses Menschen, in dem sich Freude und auch ein bisschen Verwirrung spiegeln. Also was ich sagen will, das Gute in einem anderen bemerken und es benennen, ist schon Salz und Licht sein. Ist ein Anfang. Das Gute bemerken und es benennen. Und er verknüpft es ja gar noch damit, ich habe ein bisschen was von Gott in dem wiedererkannt, was Sie da gerade gemacht haben. Also so eine kleine Geschichte. Eine andere. Jemand, junge Frau, hat beruflich mit jemand zu tun, der vom Leben ziemlich gezeichnet ist und der aufgrund dessen, was er so erlebt hat und gemacht hat, keinen Job mehr findet. Und ein hoffnungsloser Fall ist, er wird auch keinen Job mehr finden, man wird ihn nicht mehr einstellen wollen, so sieht es aus. Und sie sagt so zu mir, aus irgendeinem komischen Grund habe ich diesen Menschen ins Herz geschlossen. Und ich habe ihn gefragt, ob er einen so einen Kinderstuhl bauen kann für unsere Kleine, so einen Stuhl in ganz klein, wo die Kinder drauf sitzen können. Das hat er gemacht. Und dann haben wir gedacht, naja, so ein Stuhl, das ist ja noch zu wenig. Da muss noch einer dazu und ein kleiner Tisch. Und den hat er gebaut. Und dann hat eine Freundin das mitbekommen. Und dann hat er für die gleich auch noch einen Tisch und 2 Stühle gebaut. So, die Geschichte geht jetzt nicht so zu Ende, dass der Mann eine Schreinerei eröffnet hat und heute irgendwie, ja. Aber allein das, die Chance bemerken, die es in einem anderen Leben doch geben könnte. Und sie nutzen. Bringt schon ein bisschen etwas von dem, was Salz und Licht sein kann, in ein anderes Leben rein. Ein bisschen Ermutigung, ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Wertschätzung, ein bisschen Sinn. Drittes Beispiel, eine Party. Ziemlich viele CCler sind da, aber nicht nur. Also auch Leute, die mit der Kirche hier gar nichts am Hut haben. So, und jemand sagt nach der Party zu mir, boah, nur nette Leute hast du da. Ich kann schon verstehen, dass du Pastor in dieser Kirche bist. Echt? Nur sympathische Menschen. Er hat vielleicht die anderen nicht kennengelernt, aber ist ja schön, dass jemand diesen Eindruck hat. So. Also, ja, ich finde, das ist was Wertvolles. Allein das Leben zu feiern und Menschen gegenüber offen und freundlich zu sein und sich für sie zu interessieren und sie irgendwie mit reinzunehmen, hat eine Salz- und eine Lichtwirkung. So, klar träume ich von größeren Dingen, ne? Von Projekten, die Menschen in Arbeit helfen. Oder die Einsame irgendwie aus ihrer Einsamkeit rausholen. Nachhaltig. Oder die Kindern eine Perspektive bieten. Oder davon träume ich auch. Ich habe nur den Eindruck, wenn wir immer gleich an die großen Schlagzeilen denken, die Stadt zu lieben und sie zu verändern. City Church schafft Arbeitslosigkeit in Unterfranken ab. Nie mehr Hochwasser. durch Einsatz einer Freike. Wenn wir nur an die großen Schlagzeilen denken, irgendwie, dann entsteht kein Flow. Dann gehen wir nicht an unsere Grenze, dann gehen wir weit darüber hinaus. Das Ding ist zu groß. Ich glaube, dass große Dinge entstehen können. Ich sehe in unserer Kirche große Dinge, die entstanden sind, weil Leute einfach diese Schritte gegangen sind, die kleinen. So. Aber konzentriere dich erstmal auf das, was du bist und was du kannst und auf den Einfluss, Impact, den du sowieso hast, morgen früh. Und in den Dingen, in denen du, die du sowieso tust, mit den Menschen, mit denen du sowieso zusammenkommst, sei dir mal bewusst, was möglich ist, wenn du dich als Salz und als Licht verstehst. Denn, das ist der letzte Gedanke, eigentlich ist es Gottes Liebe, die dann durch dich in diese Stadt und zu den Menschen fließt. Das ist nicht deine. Eigentlich will Gott die Welt heller machen oder Jesus so will sie am Leben erhalten. Das ist nicht unser Job. Allerdings tut das durch uns. Jesus sagt seinen Jungs, wenn ihr in diesem Bewusstsein lebt, wer ihr seid, wenn ihr die Welt liebt, dann werden Menschen durch das, was sie erleben, wieder in Kontakt mit Gott kommen. Sogar euren Vater im Himmel preisen. Das ist ja schon ein sehr starker Ausdruck von Kontakt mit Gott. Ne? Sie werden irgendwie erkennen, dass das, was ihnen da an Liebe begegnet ist, nicht einfach nur menschliche Liebe ist. Das ist eigentlich das, worum es geht, letztlich, das Ziel. Letztlich braucht die Welt nicht die Kirche. Letztlich braucht sie Gott. Kontakt zu Gott. Und das wäre dann das, was ich ein Sommermärchen nennen würde. Wenn Menschen in Würzburg irgendwann bemerken, Gott hat diese Welt nicht aufgegeben, weil da konkrete Menschen diese Welt nicht aufgegeben haben. Und vielleicht die Frage stellen, erzähl mir mehr von diesem Gott, der diese Stadt offensichtlich noch liebt. Wir haben jetzt wieder, wie die letzten Male, so eine Zeit mit Liedern nach der Predigt, sodass ihr sie nutzen könnt, um darüber nachzudenken, was es bedeutet für euch, diese Stadt zu lieben, was Würzburg euch bedeutet, was Gott euch bedeutet.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.